Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres inoffiziellen Offenbarung 23 Podcastes. Heute mit Teil 6, der Fußballgott. Ja, da sind wir wieder mit Teil 6 der Fußballgott von Offenbarung 23. Mein Name ist Markus Koslinski, mir gegenüber der wunderbare Dirk Fenske.
Grüß Gott und Servus miteinander.
Ja? Ja, da steigt Dirk auch schon voll ein. Und zwar, heute haben wir eine 64-Minuten-Folge aus dem Jahr 2011 der bekannten von uns immer wieder gerne abgearbeiteten Reihe. Und vorab möchte ich nur noch mal sagen, wenn ihr Wünsche an uns habt, Anregungen, Kritik, Lob, also wir nehmen natürlich auch Ehrenpreisungen, Lobpreisungen, Lobhudeleien entgegen. Das könnt ihr gerne über Medien, über die Kultur.
Gerne auch Spenden mit Skandalpotenzial.
Auf jeden Fall. Instagram ist da die Quelle, die Kultur. Mit zwei T in der Mitte. Ja, also steigen wir einfach ein. Wie gesagt, die Folge aus dem Jahr 2011, 64 Minuten lang, der Fußballgott. Ich steige mal ein. Ich sag für mich, Fußball nicht so mein Riesenthema bei dir.
D'accord. Absolut keine Ahnung. Hab aber mal eine Dauerkarte für einen Verein besessen. Können wir das hier nennen?
Wir haben keine Werbung.
Ich hab eine Dauerkarte für den HFC, für den Hallischen Fußballclub, besessen und bin dort auch regelmäßig in der Fankurve gestanden. War lustig, von Fußball habe ich keine Ahnung, aber die Leute da waren nett.
Okay, also bist du näher am Fußball dran? Ich war auch schon bei Spielen, aber es ist ja nicht so mein Riesenthema. Also ich würde mich nicht als Experten bezeichnen, aber das hat was mit uns gemein, was auch bei Tron so ist. Ne? Tron ist, ich kann mir Tron so als Fußballfan so gar nicht sehen und ich sehe auch T-Rex nicht unbedingt als Fußballfan, aber vielleicht werden wir im Laufe der Folge ein bisschen was anderes rausfinden.
Tja, wer weiß das so genau? Ja, also ja. Noch wissen wir es, also natürlich wissen wir es schon, wir haben die Folge ja schon gehört. Nein, T-Rex ist natürlich nicht der klassische Fußballfan. Mhm. Und auch Tron traut man es zumindest auf den ersten Blick nicht zu.
Nein, ich glaube auch nicht. Aber wir werden mal kurz einsteigen und der Fußballgott ist natürlich der Kaiser und der Kaiser ist natürlich Franz Beckenbauer, der hier nicht mit Nachnamen
genannt wird. Er wird freilich nicht mit Namen erwähnt.
Genau.
Auch unsererseits ist es nur Mutmaßung, gell?
Auf jeden Fall. Wir werden, aber kurz zu Franz Beckenbauer, der Fußball, man spricht da mal der Kaiser, die Lichtgestalt und so weiter. Und das sind ja Begriffe, die mit ihm verbunden werden. Kurz zu Franz Beckenbauer, wer es nicht mehr so auf dem Schirm hat und ein bisschen jünger ist. Also Leute, die die WM 90 mitverfolgt haben, die wissen natürlich, wer es ist. Die sehen ihn noch über den Rasenstapfen nach Titelgewinn. Franz Beckenbauer ist ein Fußballer, der bei Cosmos New York, der beim FC Bayern spielte, der am 11.09.1945 in München geboren ist und auch Team der Nationalmannschaft war. Also ein super erfolgreicher Fußballer.
Richtig, fast wäre er 1860er geworden. Hat er sich dann aber nochmal anders überlegt. Da gab es übrigens eine lustige Anekdote, wir wollen das jetzt nicht zu sehr ausweiten, aber er hatte in seiner Jugendzeit, hatte er überlegt, zu 1860 München zu wechseln. Ja. Aber er ist da während eines Spiels mit einem somit potenziellen künftigen Teammitglied vom 1860-Verein ein bisschen aneinander geraten. Der hat ihn dann geohrfeigt und hinterher hat er sich das dann überlegt und ist dann doch lieber zu Bayern München gegangen.
Ja, hier in dieser Folge geht es, da sie ja von 2011 ist, so ein bisschen rückgreifend um die WM, die 2006 dann stattgefunden hat in Deutschland. Es greift alles so ein bisschen zurück, aber ich würde es gar nicht so weit aus. Wir kommen sowieso noch innerhalb der Folge ganz gut drauf. Ich würde direkt in die Folge einsteigen wollen.
Im dritten Versuch machen wir das jetzt auch.
So, jetzt nämlich. So, natürlich beginnt alles wie immer mit dem tollen Intro, was wir uns da anhören. Und dann geht es wie immer in so eine Nachrichtensendung.
Ne? Richtig, richtig. Dagmar Berghoff.
Quatsch. Zuerst kommt die eingespielte Verkündung der WM, wo sie dann hingeht.
Naja, das ist ja eigentlich im Rahmen des Nachrichtenbeitrages.
Nee, ich glaube, danach kommt erst diese Musik. Aber
das kann auch sein. Also wie auch immer, jedenfalls, wir steigen ein mit der Nachrichtenmeldung. Dagmar Berghoff verkündet wie üblich routiniert, dass die WM-Vergabe an Deutschland gegangen ist. nach langem Prozess und Abstimmen und hin und her hat Deutschland Platz 1 vor Südafrika belegt. Und es wird darauf hingewiesen, dass ein Mitglied in der letzten Wahl nicht abgestimmt hätte.
Genau, das war ja diese Geschichte, die immer wieder darum rankte. Franz Beckenbauer nimmt das dann entgegen, er dankt auch Gerhard Schröder, den damaligen Bundeskanzler, für die Unterstützung. Jetzt muss man dazu sagen,
Schröder hat dem Innenminister die Hand.
Genau.
Also aber auch die sind natürlich nicht namentlich erwähnt.
Auch die werden nicht namentlich
erwähnt. Das heißt, auch Otto Schily dürfen wir hier nicht.
Nein, wir haben ihn ja nicht erwähnt. Also dementsprechend ist es so. Aber man muss dazu sagen, so eine WM ist immer so ein Vorlauf von circa so 10 Jahren. Also da waren doch mehrere Regierungen beteiligt und da ist man schon eine Weile mit beschäftigt, bis man so eine WM installiert. Die ganze Sache geht dann weiter. Wie gesagt, du hast schon den Hinweis gegeben, ein Mitglied stimmte nicht ab. Es gibt so ein paar heute Erkenntnisse, die man so sagt, also angeblich flossen da aus irgendwelchen ominösen Quellen eines Sportschuhherstellers, der, was völlig unbestätigt ist, der seine Schuhe gern mit 3 Streifen kennzeichnet und auch eine Beziehung zu Franz Beckenbauer schon immer hat, da flossen irgendwie über 6 Millionen D-Mark sogar,
glaube ich. D-Mark waren das noch,
D-Mark, ja, zu der Zeit. Und aus heutiger Sicht, wenn man sich mit 6 Millionen Mark die WM kaufen konnte, müsste man Franz Beckenbauer fast danken, sehen, war sie billig.
Der Schnepperkin.
Genau.
Absolut.
Genau. Also eigentlich ein Lacher. Ja.
Jedenfalls. Aber auch das sind natürlich alles nur unbestätigte Gerüchte. Es gibt da einige Unklarheiten, aber ich glaube, das obliegt nicht bei uns. Aber den thematischen Zusammenhang zur Folge bietet es halt unter Umständen schon ein bisschen.
Genau. Und dann geht's weiter. Man verlagert die Szene verlagert sich ins Adlon.
Richtig, ich wollte gerade sagen, jetzt ratet mal wohin.
Ins Adlon, natürlich. Also ist ja auch der Ort, wo wir Berliner dauernd sitzen. Also ich meine, treffe mich mit dir auch.
Ich kann mir gar keinen Tag ohne Frühstück im Adlon vorstellen.
Eben. Und T-Rex eben auch nicht. Und da sitzt er er sitzt ja nicht beim Frühstück. Er sitzt mit Tatjana Jung, also mit Nolo. Und sie hat wohl ein sehr interessantes Kleid an mit einem Halsband, was aber auch nötig ist, weil er hat sie ja, wer sich an die letzte Folge erinnern kann.
Er hat sie erwürgen wollen.
Er hat sie erwürgen wollen und da gibt es wohl noch Male, die mit diesem Halsband verdeckt werden sollen. Und er sagt dann auch so ganz flirty, er ist so ein bisschen flirty, was ungewöhnlich ist für T-Rex. Und er sagt dann auch so, naja, wenn er immer zu einer Verabredung kommt, dann würde er sie ja öfter anfallen. Und sie sagt dann, nein, er könne wie jeder andere Kerl auch nach einem Date fragen, was er nicht so positiv aufnimmt. Aber das ist halt so.
Ja, er fragt dann schon, was heißt denn hier schon wieder jeder andere Kerl? Aber das ist eigentlich insgesamt, ist das so eine kleine neckische, flirty Aktion zwischen den beiden. So, das heißt, also was man hier schon so ein bisschen sehen kann, finde ich so, ja, man kommt sich langsam näher. Immerhin ist von vergiss es, du kriegst nie ein Date, immerhin schon ist T-Rex einer wie alle anderen geworden.
Das und dafür musste er sie schon eigentlich nur fast erwürgen.
Wollte ich gerade sagen, das ist eigentlich nicht schlecht.
Das ist jetzt nicht so schlecht,
was er gemacht hat.
Obwohl sie schnell wieder zurückfindet zu diesem Weg, wo sie als Frau so hantiert und sagt, ja, also du musst aber erstmal über diese Hürde kommen, also deswegen wie jeder andere Kerl.
Ja, genau. Ja,
also das ist dann so. Genau, und T-Rex ist dann plötzlich innerhalb des Gespräches, wird er abgelenkt und der Kaiser taucht auf. Also er kommt ins Adlon, das ist wieder nicht ungewöhnlich, das ist gut vorstellbar, dass er da gastiert. Er kommt ins Adlon und die beiden unterhalten sich und Tatjana ist ein bisschen irritiert, warum er jetzt so abgelenkt ist und spricht ihn an und sagt, hallo, was ist denn hier los und so weiter. Da muss er eine tolle Braut sein und er sagt, nein, aber es ist der Kaiser. Also er ist da doch plötzlich sehr fußballaffin oder zumindest vielleicht ist er auch nur, sage ich mal, angenehm überrascht über
den Prominenten. Ja gut, ich denke, dass es doch eher so ist, dass er da fußballaffin ist, weiß ich nicht. Ich kenne viele Leute, die absolut nicht fußballaffin sind und jetzt zeige ich mir aber mal einen davon, der Franz Beckenbauer nicht kennt. Also oder irgendeinen vergleichbaren Fußballgott und Kaiser.
Ich glaube, Franz Beckenbauer ist, ob seines jetzt gesteigert, man hat ihn jetzt eine Weile nicht gesehen, aber ich glaube so, wenn man Bilder zeigt, Fotos zeigt aus dieser relativ aktiven Zeit, auch um die WM herum, dann kann jeder mit diesem Bild was anfangen. Also ich glaube, der hat so eine 100% Bekanntheit, so Verona Feldbusch, das Telekom-Zeichen und Franz Beckenbauer kennt jeder.
Ja, absolut. Das denke ich eigentlich auch. Also zumindest in der laufenden Generation war vielleicht gar nicht mehr so unbedingt aus dem aktiven Dienst, aber spätestens als Trainer der Nationalelf, der 90 die WM geholt hat, so, also spätestens da muss man einfach über ihn gestolpert sein.
Ja, genau. Und dann kommt was sehr Interessantes. Sie unterhalten sich darüber und sagt, dann sagt Tatjana plötzlich so eine Sache wie, ja, Tron hätte ja auch sich von ihm ein Autogramm geholt.
Ach, ja, und das ist das, ach, so ein Zufall, aber auch gleich
und,
wieder.
Und interessant ist, sie treffen also den Kaiser, ja, ich will ihn einfach so nennen, weil er in der Folge so ein Gedanke
ist. Ja, ist recht.
Man trifft sich im Adlon, ja, und natürlich hat Nolo diese Autogrammkarte auch dabei.
Naja, ach so, ja, wir müssen ja erstmal sagen, also sie erzählt so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ja, und Tron hätte ihn ja auch gekannt und sie hätten ihn genau hier, genau an diesem Tisch, hätten sie im Adlon, hätten sie ihn schon mal getroffen, sie weiß auch noch, wie das alles vonstatten gegangen ist und Tron hätte sich damals ein Autogramm geben lassen und sie sagt es dann so bezaubernd, Mensch, T-Rex, ich glaube, ich habe das sogar dabei.
Und ja, das ist das heißt, dieser Zufälle.
Also nebenbei gesagt, dieses Autogramm, was sie aus der Tasche zieht, ist eine alte Eintrittskarte, ja, von einem Spiel damals, der Hertha BSC gegen den Verein Bayern München. Und auf den hat sich auf der Rückseite Tron damals das Autogramm vom Kaiser geben lassen. Nun, ich würde, weiß nicht, wie es dir geht, gerne mal einen Blick in Nolos Handtasche werfen, ja, weil wer weiß, was da noch so alles mit der Zeit auftaucht. So ein paar U-Boote aus dem Bermuda-Dreieck, also das Bernsteinzimmer, irgendwas, also die scheint da so ziemlich alles stetig dabei zu haben.
Ich kann dich beruhigen, wir sind ja erst in Folge 6, wir haben 94 weitere Folgen, das herauszufinden, was aus Nolos Handtasche noch kommt.
Ja, in Hogwarts wäre ich da jetzt nicht verwundert gewesen, aber bei ihr bin ich manchmal schon ein bisschen verwundert, was sie immer so alles gerade direkt parat
und auch verfügbar dann Informationen.
Absolut.
Aber auf jeden Fall, T-Rex will das sozusagen verifizieren. Er ist ja Hacker und er ist ja irgendwie auch mittlerweile fast und hat so einen journalistischen Touch.
Das finde ich übrigens einen interessanten Punkt, weil wenn wir uns das mal durch den Kopf gehen lassen, weil er zweifelt ja an dieser Stelle an der Echtheit des Autogramms.
Und an ihrer Information.
Nolo übergeht das entweder ganz charmant, oder sie hat es gar nicht so richtig mitgekriegt. Mir ist es, glaube ich, auch erst beim zweiten Hören der Folge wirklich aufgefallen, so, warum glaubt ihr das eigentlich nicht? Naja.
Ich finde eine andere Sache irritierend. Er geht ja mit dieser Eintrittskarte hin und lässt sich ja ein zweites Autogramm geben, um den Vergleich zu ziehen. Also erstmal ist ein Vergleich von Vorder- zur Rückseite relativ schwierig, weil man dann immer drehen muss. Und also er als graphophiler Mensch sagt dir, man bräuchte schon was anderes. Aber egal, er lässt sich jedenfalls auf dieser Eintrittskarte, auf der ja schon ein Autogramm ist, ein weiteres geben, um es zu vergleichen. Interessant finde ich, wenn ich jetzt eine Eintrittskarte unterschreiben würde, dann würde ich natürlich nicht die bedruckte Seite nehmen, sondern die Rückseite. Oder derjenige bittet mich drum.
Naja, wenn es aber um das Spiel geht, würde ich tatsächlich die bedruckte Seite nehmen.
Ja, aber würdest du dann, wenn es wieder um ein weiteres Autogramm geht, eine umgedrehte Karte akzeptieren? Würdest du nicht auf die Seite gucken? Also komischerweise, wenn mir jemand einen Zettel gibt oder so, ich gucke mal auf die andere Seite.
Ja gut. Sicherlich, ich für meinen Teil pflege auch Dokumente zu untersuchen, die ich unterschreibe. Ja, das ist,
ich verstehe dich.
Aber vielleicht jemand, der so weit in der Öffentlichkeit steht und so oft nach Autogrammen gefragt wird, vielleicht ist es ihm mittlerweile einfach über. Ja, aber er guckte halt auch nicht hin. Also interessante Situation wäre gewesen, hätte der Kaiser jetzt das vorgelegte Dokument mal umgedreht und hätte gesagt so, was ist das für eine alte Karte? Da habe ich doch schon unterschrieben, was soll denn der Blödsinn jetzt?
Genau.
Und wir werden gleich jetzt im Anschluss noch kurz darauf kommen, dass er vielleicht sogar den einen oder anderen Erinnerungsflash bekommen hätte. Aber dazu gleich. Was auch immer, er holt sich das Autogramm und dank des hochauflösenden 600 dpi-Blickes von Tron kann er das natürlich auch definitiv
sofort verifizieren,
dass Vorder- und Rückseite gleich sind. Ist auch wurscht, das hätte uns ja in der Handlung sonst viel zu sehr aufgehalten. Und es fragt sich nun, warum Tron denn das wohl gemacht hätte. Ja? Und Nolo bestätigt an dieser Stelle auch, Tron sei nun also absolut nur keinesfalls ein Fußballfan gewesen, wie wir uns das auch schon so gedacht hatten. Natürlich wollte er nur in die Nähe seines Laptops kommen. Tron war ja schließlich kein Fußballfan, sondern Hacker.
Genau.
Ja? Und sie weiß auch ganz genau, wo sich der Laptop befindet, nämlich in dem kleinen Pilotenkoffer, den der Herr Kaiser mit sich rumträgt.
Und was auch noch interessant, das ist die kleine Nebeninfo, die da kommt, so nach dem Motto, ach übrigens, auf der Karte steht übrigens der Zugangscode zu diesem Notebook.
Ach ja, richtig, ja.
Das ist auch so eine interessante, also mir ist erstmal nicht klar, also mir ist schon klar, aber selbst wenn du den Zugang in ein WLAN hast, dann ist der Weg in den Rechner gar nicht so kurz, wie es hier dargestellt wird, auch für einen Hacker nicht. Also da jetzt, na gut, wir wollen es mal nicht zu weit treiben, da ist jetzt, da tobt wieder mein innerer Monk ein bisschen, aber das auf jeden Fall, jedenfalls hat er den Zugangscode zu diesem Notebook, wie das auch immer aussehen soll, und er versucht sozusagen, oder sie müssen abwarten, bis quasi der Kaiser von seinem Platz sich erhebt, in sein Zimmer geht und bis man überhaupt definitiv sagen kann, der klappt jetzt seinen Laptop auf und begibt sich überhaupt ins Netzwerk, dass man überhaupt rankommt.
Ja, richtig. Vorher erfolgt noch so ein kurzer Dialog über das Thema WLAN, was natürlich im Hotel Adlon mit als erstes eingeführt wurde. Kein Wunder, dass das so eine Hackerzentrale ist. Die haben einfach astreines WLAN dort. Und es erfolgt auch nochmal ein ganz kurzer Diskurs über die Eröffnungszeiten des Adlon, die Nolo natürlich absolut geläufig sind. Wie durch einen Zufall hatte sie sich das gemerkt, denn das Adlon, wir wissen, ist einmal eröffnet worden, was war es, 1907, 1900, irgendwo in dem Dreh rum, und dann später nach Umbau und Reparatur noch einmal, und beides erfolgte einmal im Oktober, einmal im September, aber an einem 23. des Monats.
Natürlich.
Natürlich. Ehrlich gesagt, habe ich nicht so ganz verstanden, was die Information für uns sollte. Also tatsächlich würde mich an der Stelle mal interessieren, was hat die Regie sich jetzt gedacht? Wollten die einfach nur einen thematischen Bezug zum Titel der Serie herstellen? Oder wollen sie einfach immer nur mal wieder irgendwie mal ganz kurz die Hand heben und sagen, hey, hier gibt es auch noch die 23?
Naja, es gibt ein paar Sachen. Die WM-Bewerbung war Tatsache an einem 23., nämlich am 23.10.97, das stimmt. Also da wurde die WM-Bewerbung eingereicht.
Ah, siehst du, die WM-Bewerbung, die hatte ich schon wieder glatt vergessen.
Siehst du, und da ist, also es gibt so ein paar Sachen mit der 23, die sind okay. Ich finde dieses Spiel im Zuge des Hörspiels super. Also ich finde das gut. Das lebt da auch ein bisschen davon, dass man damit immer wieder spielt. Was aber interessant ist, ist dieser Hinweis, also sie gehen ja dann in die Bibliothek, ne, soweit ich weiß, und dort versucht T-Rex so quasi dieses Notebook zu hacken, was erstmal erfolglos ist.
Ja, aber dennoch hat er ja dann den Zugangscode.
Ja, was mich auch irritiert, aber da will ich jetzt auch nicht, komisch, ich bin heute so irgendwie so kritisch unterwegs in dieser Folge, wo ich mir denke, wie, der wechselt diesen Code jahrelang nicht? Da tobt ja mein IT-Sicherheitsherz überhaupt. Aber,
tja, aber vielleicht ist der Code die numerische Darstellung der Wahrheit, und die ist ja immerhin unsterblich. Nein, natürlich nicht, aber manchmal ist es ja auch einfach so, die Leute denken, oder vielleicht manchmal ist einfach auch hier nichts tun die beste Verteidigung. Wer weiß, vielleicht hat er sich gedacht, vielleicht hat es der Kaiser aber auch völlig vergessen im Laufe der Jahre.
Also wäre ich sein IT-Berater, hätte ich es anders gewollt, aber okay. Jedenfalls gibt es einen weiteren Versuch, und der gelingt, und dann findet man ein Word-Dokument, auch ungewöhnlich, aber ein Word-Dokument. Und in diesem Word-Dokument findet sich ein Verweis auf Tron.
Auf Tron, genau. Und der Hinweis darauf, dass der Hack von Tron damals, der ja genau das Gleiche angestellt hat mit dem Laptop des Kaisers, nicht unbemerkt geblieben ist. Nämlich, die haben das bemerkt und dokumentiert in diesem Skript. Tja, das gibt natürlich im weitesten Sinne erstmal Rätsel auf. So, warum ist da nichts nachgefolgt, oder wissen wir das bis jetzt einfach noch nicht? Fest steht also, der Kaiser hatte damals Wissen davon erlangt, dass Tron ihn gehackt hat. Und nun muss man natürlich auch grob davon ausgehen, dass auch dieser Hack vielleicht nicht unbemerkt bleiben wird.
Ja, und die Geschichte geht weiter. Man überlegt sich, wie man jetzt mit diesem Hack sozusagen umgeht, oder wie man jetzt mit dieser Information umgeht, oder ob man weitergeht. Und man denkt sich, man müsse noch jemanden ins Boot holen, und da kommt ein alter Bekannter ins Spiel, und T-Rex und Nolo kontaktieren Kai Siegmann.
Richtig, als dezenteste Quelle und mit Sicherheit der Verschwiegenheit verpflichtet.
Nein. Wir wissen alle, großer Boulevardjournalist, gegeltes Haar, leicht schmierig. Es wird ja immer wieder, also schmierig ist sowieso ein Thema, das haben da mehrere. Das betrifft ja nicht nur Kai Siegmann, sondern auch den Kommissar. Kommissar Banner.
Richtig. Diesmal ist es aber so, die beiden begeben sich also zu Kai Siegmann in die Redaktion. Der Siegmann ist aber diesmal gar nicht mal so erpicht darauf, da eine Story draus zu machen, wie die beiden das eigentlich erwartet hatten. Sondern der sagt, um Gottes Willen, der hebt eigentlich die Hände und sagt, ne, das lasst mal schön bleiben, ihr seid ja wohl wahnsinnig.
Ja, warnt vor weiteren Nachforschungen, was für einen Journalisten partiell erstmal ungewöhnlich ist, weil ja das eigentlich sein Ad-Hoc-Geschäft ist. Aber er warnt und das ist eigentlich sehr interessant und er bringt einen Begriff ein, den ich noch nicht kannte, gebe ich ganz offen zu. Ich fand ihn aber interessant, dann ein bisschen daran rum zu recherchieren. Und im Boulevardjournalismus ist das wohl nicht so ungewöhnlich, das sogenannte Turkey Shooting.
Das kannte ich vorher auch nicht.
Ich auch nicht. Ich habe es dann geguckt und dann sozusagen, dass es zu einer Strategie gehört, jemanden erst medial so ein bisschen aufzuhübschen, aufzubauen und dann quasi in der Recherche zu suchen und wenn sich dann etwas Negatives findet, auch, sag ich mal, theatralisch abzuschießen.
Letztendlich ist es so, dass der Begriff halt neu ist. Ne? Also das strategische Vorgehen der Boulevardpresse ist natürlich, was das angeht, das ist ein altbekanntes Verfahren und ein ganz alter Hut.
Ja, man muss ja auch immer suchen, sonst gibt es keine neue Nachricht.
Das Ding ist, du musst ja jemanden erstmal aufbauen. Ich denke, dass auch teilweise bestimmt ganz gezielt aufgebaut oder Medienpräsenz aufgebaut wird, obwohl man bereits weiß, obwohl man die schmutzige Wäsche bereits gefunden und dran gerochen hat. Ja? Aber seien wir mal ganz ehrlich, nehmen wir mal an, das wäre jetzt einfach irgendwo irgendein drittklassiger Z+1-Promi, den im Prinzip gar keiner interessiert und der hätte jetzt irgendwo eine Leiche im Keller, die sprichwörtliche. Dann würde das natürlich überhaupt keinen interessieren. Die Schlagzeile, die macht ja erst Sinn, wenn viele Leute, also wenn der Bekanntheitsgrad extrem groß ist und wenn der Name ohnehin gerade schon viel im Gespräch ist. Deswegen ist das rein wirtschaftlich eine absolut logische Sache.
Ich finde es auch nicht weit hergeholt. Also ich fand nur den Begriff interessant und ich habe gesagt, Mensch, super, mal interessant, das war gut gemacht oder gut rübergebracht. Jedenfalls weist Kai Siegmann dann auf Skandale hin, die es ja gab, die auch jedem wahrscheinlich noch in Begriff sind, so diese Weihnachtsfeier-Affäre, wo der Kaiser also auch in der Realität plötzlich ein Kind gezeugt hat auf einer Weihnachtsfeier, was interessant ist. Weil
ja, in der Realität ist das nicht ganz so aufwendig wie dort in der Folge dargestellt gewesen, aber es ist halt schon ein bisschen seltsam, dass seine Ehe bis 2002 andauerte und das Kind mit der nächsten Frau bereits 2000 geboren wurde. Ja.
Also, aber was es zeigt, ist, dass es anscheinend heilige Kühe gibt, die nicht angegriffen werden. Und wenn man mal ehrlich ist, Herr Seehofer hat auch ein Kind mit einer jüngeren Frau, außerehelich und so weiter. Also es gibt anscheinend so heilige Kühe, die es schaffen aus dieser Pressegeschichte. Zwar, die werden erwähnt, aber die werden nicht zerrissen. Ne? Also die werden, da gibt es andere, die werden da mehr für gescholten.
Ja, sicherlich. Also und ich denke mal, das, was der Kai Siegmann hier sagt, das hat auch schon irgendwo Hand und Fuß. Es gibt Leute, die medial, ob nur über Werbeverträge, Sponsorenverträge oder weiß der Teufel nicht was, so ein gutes Netzwerk haben und so einen guten Stand haben, dass es einfach, sagen wir mal, für große Zeitungen oder Nachrichtensender durchaus eine herbe Schwierigkeit darstellen könnte, diese Leute eben in irgendeiner Weise zu diffamieren. Ne? Also und genau das sagt er halt hier auch so, er sagt so, Mensch, von dem lass dir bloß die Finger weg.
Ja, und
ich tue das um Gottes Willen auch, mich lasst er da sowieso raus.
Und kannst du dich noch an die lustigen, also jeder von uns damals vielleicht, wenn man es noch ein bisschen im Auge hat, also erstmal hatte der originale Franz Beckenbauer auch und hier in dem wird es ja auch erwähnt, dass er viele Verträge mit Medienunternehmen hatte, dass er Werbeverträge hatte. Jeder kennt noch den Spruch, ja, ist dann schon Weihnachten, das ist auch so ein
E-Plus. Ding.
E-Plus,
ja, genau. Unbezahlte Werbung.
Unbezahlte Werbung,
und dann kommt noch, gibt es nicht mehr. Dann kommt noch eine hinterher, weil ich die gerade aus aktueller Lage finde ich die doch deutlich interessant. Uns Franzl ist nämlich, jetzt muss ich noch mal ganz kurz in die Aufzeichnung gucken, 2012 zum Global Ambassador von einer Tochterfirma von Gazprom ernannt worden.
Das wusste ich gar nicht, aber interessant.
Habe ich auch erst im Zuge der Recherche gelernt, finde ich aber hat auch einen aktuellen Bezug. Also man sieht einfach mal, mit welcher Wirtschaftsmacht man dort, sage ich mal, auch zu tun hat. Ne? Also Gazprom brauchen wir jetzt nicht weiter zu beschreiben. E-Plus, lange einer der Mobilnetzgiganten gewesen in Deutschland. Ja, das sind natürlich schon mal starke Standbeine.
Auf jeden Fall. Und dann kommt etwas obwohl man sagen muss, ich würde es kurz nochmal einwerfen für so eine Zeitung. Und deshalb finde ich den Einwurf von dieser Figur Kai Siegmann so wichtig. Wenn du natürlich dann mit so einen Größen wie zum Beispiel einer Elektromarktkette zu tun hast, die ja damals, wer sich noch erinnert, seitenweise Anzeigen schalteten. Es waren ja die neuen Angebote, da waren ja teilweise Doppelseiten, vier Seiten. Mhm. Und das kostete ja richtig Geld. Und eine Zeitung kann auf so eine Anzeigenseite nicht verzichten.
Richtig. Das ist ja ein großer wirtschaftlicher Betrieb.
Das sind
ja
Zehntausende von Euro pro Tag, die da eingenommen werden.
Richtig.
Und da hat man nicht drauf verzichtet. Und wenn jemand in diese Vernetzung gerät, wie das hier gesagt wird, dann ist auch klar, dass der einen gewissen Schutz genießt. Was mich ein bisschen wundert, ist, wie hoch dieser Smartcard-Hack gehängt wurde. Also jeder, der damals so ein bisschen Premiere oder Sky oder wie es dann immer hieß, also ich sag mal so, wenn man mit 3 Gramm Kontakt, dann hat man auch Möglichkeiten gehabt, diese Smartcards, diese gehackten irgendwo zu kaufen.
Ja, das ist ja nun gerade das große Problem gewesen, ja. Also ich persönlich kann aus eigener Erfahrung nicht sprechen, weil ich niemals so ein Pay-TV-Decoder besessen habe.
Ich schon, aber ich hatte nie eine gehackte Karte.
Natürlich nicht. Nein, hat er bestimmt ganz wirklich nicht gehabt, aber ich kann es nicht sagen. Also ich kenne es auch nur letztendlich von Berichten, sage ich mal, aus dem Umfeld. Ja, aber es war absolut, nach dem, was ich gehört habe, kein Problem.
Nein.
Irgendwie so ein Ding zu cracken oder irgendwie so ein Teil irgendwo herzukriegen.
Natürlich haben die Anbieter reagiert und haben alle 3-4 Monate ihre Codierung verändert und dann brauchte man eine neue.
Jedes Mal einen neuen Receiver.
Na, das gar nicht, aber die Karte, die Smartcard, die brauchte man immer wieder neu.
Ach, das Receiver, das war dann nur nachdem sozusagen sich die Firmenformate der Pay-TV-Anbieter geändert hatten. Das war dann aber auch für viele Leute sehr ärgerlich.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall, ich fand, das wurde hier so thematisch ein bisschen höher gehängt, als ich es so sehe. Das war so ein Alltagsverbrechen, so ein bisschen, das haben viele gemacht und da haben die, glaube ich, trotzdem ganz gut dran partizipiert. Jedenfalls.
Witzigerweise habe ich, wenn man darüber spricht, immer dieses Bild von der Bundy-Familie vor mir, wie sie in die Familienempfangsposition gehen, alle mit irgendwelchen wilden Alufolien-Dingern,
damit
er sein Footballspiel gucken kann.
Damit Satellitenempfangsstationen hat.
Ja, genau. Fantastisch.
Auf jeden Fall soll die Sache ja weitergehen. Ganz das Reporter gehen kann Kai Siegmann nicht weglassen und er gibt ihnen einen Tipp und er sagt folgenden Tipp: Sucht nach denen, die nicht so an diesem großen Kuchen der Verteilung, also dieser Gewinne, dieser WM beteiligt waren, die nicht in den Medien waren, die nicht dieses ganze Thema so abschürfen konnten.
Ja, genau. Und das zeigt dann doch mal wieder, dass irgendwo die Journalisten oder der Journalistenkodex dann eben doch bei Kai Siegmann eben noch drin ist. Er möchte also, rein theoretisch möchte er eigentlich gar nicht T-Rex davon abbringen, weiter zu ermitteln. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, ob er vielleicht einfach nur sagt, ja, lass mal den in Ruhe, um sich vielleicht auch durch den Kontakt ein bisschen selber zu schützen oder ob er T-Rex damit schützen will. Auf jeden Fall gibt er ihm durchweg noch den Hinweis, er soll schon noch ein bisschen weiter in der Suppe rühren, aber bitte eher so nach anderen Teilen darin suchen. Und das sind genau die, die eben, wie hat er das gesagt, die dabei leer ausgegangen sind oder die das nicht so das große Stück vom Kuchen abbekommen haben.
Ja, das genau. War die Formulierung. Genau. Und dann geht es weiter, dann gibt es ja dieses, dann sind mal wieder zwei in der Recherche, nämlich T-Rex und Kim Schmidtke.
Ja, Kim ist wieder dabei. Wir sitzen wieder in T-Rex Studentenbude. Auch diese wird wie immer ausgiebig damit beschrieben, dass mittlerweile nicht nur, dass es dort schlecht riecht, sondern dass mittlerweile auch kaum noch Platz wäre, wegen der sich stapelnden Pizzakartons in dieser Bude wäre. Und so langsam nimmt das doch schon ein ganz schönes Maß an. Also, naja. Auf jeden Fall sitzen sie dort wieder und man recherchiert jetzt. Und Tron wollte ich schon sagen, nein, T-Rex kommt dann auf die Idee her, Mensch, dann gucken wir doch einfach mal hier in dem Forum nach und fragen doch da einfach mal jemand an, da wo wir ING damals auch getroffen haben und da wird uns doch bestimmt dann wohl jemand Auskunft geben können.
Ja, und das, man ist da zugange und man ist so voll im Rausch der Suche und man kommt auf eine Information. Und zwar, dass Rupert Murdoch, der Medienunternehmer, soll bei diesem Smartcard-Hack von Tron geholfen haben. Er soll eine Logistik gestellt haben, man führt das nicht weiter aus. Es war eine Firma NDS beteiligt, die aus Israel ist, die es Tatsache gibt. Und es, Tron soll sogar Treffen mit dieser Firma gehabt haben und Hilfe erhalten haben und Kontakte erhalten haben.
Ja.
Jetzt muss man dazu sagen, ich würde ganz kurz mal eingreifen.
Mit dem Ziel, nebenbei gesagt, die Kirch Media Group abzuschießen.
Genau, genau.
Oder aus dem Geschäft zu drängen.
Was immer schwierig ist, weil sobald man eine Nachrichtenkompetenz hat, ist das immer schwierig, eine Sendelizenz zu bekommen, weil man dann sozusagen so Verflechtungen bekommen kann. Mhm. Also es war auch für CNN damals nicht so einfach. Nur ob des weltweiten Status und der Nachrichten, die weltweite Tragweite haben, hat man sie eingefügt. Man probiert immer so, den politischen Einfluss so in Waage zu halten. Das hat mit Sendelizenzen zu tun. Aber das führt jetzt zu weit. Aber was auf jeden Fall passiert und was an dieser Information, um mal eine Nebensache einzufügen, ist, wenn du im Bereich Codeknacker oder wenn du im Bereich Hacking bist, dann kann es sein, dass genau diese Kontakte, die hier benannt werden, zu einem gefährlichen Pfad werden. Weil man in Codierung ist immer eine Sache der sogenannten Dienste, der Geheimdienste. Und die haben immer ein großes Interesse, Leute, die da sehr gut sind, anzuwerben, zu finden oder auch abzuchecken, sind die eine Gefahr gegen uns.
Ja, sicherlich.
Da ist immer so eine Waage und wenn man in so einen Bereich kommt, ist man auch schnell im Raster.
Ja, wobei ich da ganz ehrlich gesagt eher mal die Geheimdienste eher hinten anordnen würde, sondern tatsächlich einfach die Unternehmen, die einfach mit gewissen Codierungen für den Alltag, für das Alltagskonsumprodukt eben massiv viel Geld verdienen wollen. Ne? Und somit wird es halt auch regelmäßig beschrieben, dass eben viele Leute, die auf den Pfaden von Tron wandelten oder ähnlichen, eben weitestgehend immer wieder irgendwo abgegraben wurden, denen wurden lukrative Angebote zur Beratung gemacht oder die dann eben ganz offiziell versuchen sollten, im Auftrag von zu hacken und so weiter. Das Ding ist aber, sobald du erstmal, das wird halt gesagt, sobald du erstmal was gegen Bezahlung machst, bist du halt käuflich. Und es wird aber auch ganz klar gesagt, dass Tron eben nicht käuflich war. Und das hat ihn so gefährlich gemacht. Hiermit kommen wir natürlich der Lösung des Rätsels um Trons Tod keineswegs näher. Wir haben sogar nur noch viel mehr Verdächtige mit ins Boot geholt.
Genau. Und nicht käuflich zu sein, sollte eigentlich nicht die Gefahr erhöhen, aber hat sie anscheinend. Jedenfalls stellt sich die Frage, hat Tron mit seinem durch Codecracking die Kirchmedia zerstört? Das ist die Frage, die im Raum steht. Und während sie noch an dieser Frage arbeiten, kommt ein Anruf von ING. Mal wieder. Aus dem Nichts, ne?
Es kommt sogar auf Ansage, ne? Also gibt T-Rex nicht irgend sowas ein? Mensch, Ian, ruf mal zurück. Nee, das kommt später.
Das kommt später. Das hier, also es kommt ein Anruf, ING ist ziemlich hektisch am Telefon und sagt, Mensch, euch kann man nicht alleine lassen, verlasst sofort die Wohnung, ne? Und sie verlassen die Wohnung und
die beiden sind erstmal noch ein bisschen ungläubig, aber ING ist schon deutlich sehr, sehr aufgeregt, hier vom Sprecher übrigens auch sehr, sehr gut umgesetzt, man kauft ihm den fast panischen Zustand, den kauft man ihm schon wirklich gut ab.
Mhm. Ja, und aber die beiden irgendwie nicht.
Ja, aber die beiden tun es dann am Ende eben doch, weil ihnen das wahrscheinlich auch ein bisschen was komisch vorkommt und beobachten dann sozusagen die Wohnung von außen. Das habe ich irgendwie nicht so ganz gerafft, von wo die das beobachten. Hast du das verstanden?
Nein, also die verlassen ja die Wohnung, ich wusste auch nicht.
Also so perspektivisch nach dem, was sie beschreiben, sind sie auf dem Dach des gegenüberliegenden Gebäudes, aber wie sollen sie da nur hingekommen sein?
Ja, das ist ein bisschen schwierig und ich kann mir auch nicht vorstellen, selbst ein Studentenwohnheim wird nicht unendlich Ausgänge haben. Wir werden das mal bei einer Ortsbegehung, wir müssen das mal angehen.
Wir freuen uns schon auf die Suarezstraße und auf das Frühstück im Adlon nebenbei gesagt.
Ja, können wir auch mal angehen. Also die Sache ist die, das war auch noch eine Frage, ich will jetzt nicht alles hier mal auseinandernehmen, aber es ist komisch, jedenfalls, aber was interessant ist, man bringt so ein schönes, da ist die Filmaffinität doch wieder zu spüren. Die Killer werden so ein bisschen beschrieben als Pulp Fiction Killer und das wird auch ein paar Mal erwähnt und das ist eigentlich auch ein bisschen witzig.
Ja, die Filmaffinität, man möchte natürlich auch dem Zuhörer ein entsprechendes gefährliches Bild in den Kopf setzen, wobei für mich muss ich sagen, sind John Travolta und Samuel L. Jackson in Pulp Fiction die wahrscheinlich sympathischsten Killer, die ich eigentlich in der gesamten Filmgeschichte finden konnte. Ich finde die ja extrem humoristisch, die beiden. Aber man möchte natürlich schon klar so ein bisschen das Bild von eiskalten Profis malen. Ja, genau. Also hier sind die Men in Black unterwegs. Und die brechen also nun in T-Rex Wohnung ein, beziehungsweise sie brechen nicht ein, sondern sie öffnen einfach nur die unverschlossene Tür. Das haben die beiden in ihrer Panik nämlich vergessen. Und was machen sie? Sie klauen den Laptop.
Natürlich.
Sie klauen den Laptop von T-Rex, wo ich mir auch denke so, Honk, warum hast du denn den jetzt nicht mitgenommen? Aber
obwohl er ihn sonst immer mitnimmt.
Richtig, aber wir werden sehen, das wird die Geschichte noch weit vorantreiben, dass er das jetzt, dass er diesen Laptop verloren hat. Sie hauen jedenfalls damit ab. Kim und Georg gehen daraufhin zur Polizei. Die Polizei nimmt die beiden vor allem auch ob ihrer Täterbeschreibung nach den beiden Killern aus Pulp Fiction nicht so ganz recht ernst und sagt ihnen auch, naja, mein Gott, das Ding wäre ja noch nicht mal, wäre noch nicht mal die Tür abgeschlossen gewesen nach der Beschreibung. Hier sind keine Einbruchsspuren. Da wird so nicht mal eine Versicherung bezahlen.
Du bist wie immer sehr charmant und sagst, die Polizei, es handelt sich natürlich um den schmierigen BKA-Ermittler Banner.
Falsch. Da muss ich dich tatsächlich korrigieren. Die beiden gehen vorher zur Polizei und werden von denen eigentlich wieder auf die Straße gesteckt. Und dann steht da plötzlich Kommissar, Sonderermittlerkommissar Wim Banner.
Genau. Sehr gut für diese Korrektur. Sehr gut. Hat einen Grund, warum du hier dabei bist. Du bist halt das Korrektiv dieser Sendung.
Das bedeutet mir wirklich viel.
Ich weiß, zu Recht.
Entschuldigung.
Ist ja wie gesagt. Also wie gesagt, Banner ist mal wieder an Ort und Stelle und bittet die beiden zum Gespräch und nimmt sie natürlich auch ein bisschen hoch. Ne? Er sagt natürlich auch, ja, was sollen wir machen? Klischee-Killer aus Pulp Fiction und wegen eines Smart-Car-Tags. Und er sagt das, was ich auch denke, er sagt wegen eines Smart-Car-Tags. Also er hängt das auch nicht so hoch. Und das ist eigentlich interessant, dass man das dann so hinstellt. Es kommt so ein bisschen ins Gespräch, Rupert Murdoch hätte Hacker auf der ganzen Welt beauftragt, diese Codes versuchen zu knacken und so weiter. Also man kommt so ein bisschen wieder in die Sache, Tron war nicht käuflich und man hakt da so ein paar Geschichten ab. Es ist jetzt nicht so ein super ergiebiges Gespräch. Man fragt sich nur wieder, warum möchte er ihn überhaupt sprechen? Wie kommt er als BKA-Ermittler an diese Anzeige, die beiden gemacht haben? Es ist wieder sehr vernetzt alles, weil...
Na gut, er ist Sonderermittler im Bereich Internetkriminalität. Ne? Also ja. Der Mann weiß einfach alles. Das soll schon auch so ein bisschen so sein. Aber tatsächlich, der Inhalt des Gesprächs, der ist doch schon so ein bisschen seltsam. Also so fast ein bisschen nichtssagend, weil eigentlich macht er nichts, was Kai Siegmann nicht vorher auch getan hätte. Also er unterstützt nochmal so ein bisschen diesen Gedanken mit dieser Beteiligung von Rupert Murdoch. Irgendwo an dieser Kirchgeschichte nebenbei gesagt, wer sich da in der Realität mal ein bisschen umsehen möchte, ja, da gab es immer mal so ein bisschen Querelen. Meistens haben die eigentlich relativ gut miteinander gestanden. Das Einzige, was eben im Endeffekt, wo Murdoch hinterher eben ausgestiegen ist, ist eben die Kirchgruppe zu retten. So, also der hat das quasi so ein bisschen wirtschaftlich kommen sehen. Aber das ist ein sehr, sehr kompliziertes Konstrukt. Ich war da immer relativ interessiert dran, weil Leo Kirch für mich irgendwie immer so ein bisschen schon als Jugendlicher, der wurde öfters auch mal irgendwo so im Umkreis erwähnt, auch gerade in der Familie, so Eltern und Familie. Und der war für mich irgendwie so ein bisschen so eine mafiöse Eminenz. Ich bin mir offen gestanden gar nicht sicher, ob er das tatsächlich gewesen ist, aber er hat natürlich schon auf die Medienwelt einen sehr, 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 sehr großen Einfluss gehabt und hier ging es natürlich um Geldbeträge, die einfach enorm sind. Also ja. Alleine, wenn man sich mal nur mal überlegt, alleine die Schadensersatzforderung, ganz kurzer Abriss, es gab da einen sehr unvorsichtigen Kommentar vom damaligen Vorsitzenden der Deutschen Bank, der da sozusagen auf eine gewisse Überschuldung der Kirchmediengruppe hingewiesen hat. Das hätte er aber gar nicht machen dürfen. Es wurde letztendlich auch geurteilt, dass das eine Verletzung des Bankgeheimnisses war. Die Erben haben dann noch sehr lange geklagt und tatsächlich wurden denen inklusive Zinsen eine Summe als Schadensersatz von 925 Millionen und ich glaube, es waren bereits Euro zugesprochen. Ja, das heißt, hier ging es wirklich um Beträge und wenn es um solche Beträge geht, dann findet man natürlich auch sehr mächtige Persönlichkeiten inmitten dieses Haufen von Geld.
Ja, also es war auch eine Freundschaft von Leo Kirch zu dem damaligen oder zu einem der ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, der wiederum in eine Spendenaffäre verwickelt war. Da gab es auch immer wieder so Verwicklungen, haben sich da Leute verbunden, wie ist dieses Geld hin und her geschoben worden, wie sind hinterher Zugeständnisse gemacht worden.
Richtig, und wenn ich mich recht erinnere, hat Helmut Kohl hat er nach dieser Spendenaffäre, hat er wiederum Freunde der Partei zu einer weiteren Spende aufgerufen. Und davon hat Leo Kirch meines Erachtens die Größe getätigt. Mit Abstand die größte.
Mhm.
War irgendwas um einen Millionenbetrag rum, denke ich, wenn ich mich recht erinnere.
Wir wollen es jetzt nicht zu weit treiben. Es ist auf jeden Fall interessant, wie diese Sache mal wieder eingeflochten wird. Jedenfalls T-Rex und Kim verlassen das Polizeirevier und T-Rex hat halt den Plan, er braucht einen neuen Laptop, was auch in seinem Studienbereich völlig okay ist.
Richtig, und es wird übrigens nicht gesagt, aber ich habe ihn wirklich im Mediamarkt stehen sehen. Entschuldigung, auch hier unbezahlte Werbung. Das ist übrigens ganz witzig, wie man auch von der Werbung so weit geprägt ist. Es wird überhaupt keinen Hinweis darauf gegeben, wo er hingeht, sondern er geht eigentlich nur einen neuen Laptop kaufen. Genau. Ja? Aber ich sehe den sofort in so einem rot-schwarz-weiß beleuchteten Elektronikfachmarkt stehen. Ganz seltsam.
Ein schönes Bild. Aber auf jeden Fall ist er dort und natürlich passiert wieder was. ENG tritt auf. Also es ist so Vorhang ENG.
Wie der Belzebub aus der Hölle.
Genau,
das macht er ist Puff da. Und plötzlich steht ENG hinter ihm.
Wie immer, schwarzer Mantel, Sonnenbrille, wir kennen das, den üblichen Look.
Richtig, es gibt auch später irgendwo nochmal so Bemerkungen, ob er damit wohl auch schlafen ginge.
Genau, das gibt es auch noch. Und T-Rex fragt, ob er, woher er eigentlich von diesen Killern wusste. Das kommt aber nicht ganz so raus. Er hat wie immer mal ein bisschen überwacht. Er überzeugt auf einen Fernseher. Und auf diesem Fernseher, in diesem Elektromarkt, den du für dich als Mediamarkt identifiziert hast, da zeigt sich auf dem Fernseher Beckenbauer mit Gerhard Schröder. Und ENG gibt so einen Zusammenhang und sagt so, Medien und die Bundeskanzlerwahl. Wer zeugt wohl dafür? Warum wird man gewählt? Wie sorgt man dafür, dass man präsent ist und Richtig. So weiter? Das ist sehr interessant, weil es ist ja auch meines Wissens, ich bin gar nicht sicher, aber ich kann mich davor wirklich nicht dran erinnern, ich glaube, erst mit Gerhard Schröder ging die Ära der Kanzlerduelle los. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals vorher so eine typischen TV-Duelle der Kandidaten waren, die ja auch nachher wieder ein bisschen abebbten. Man wollte doch ein bisschen US-amerikanisch werden.
Also sicherlich ist das verstärkter geworden, aber diese groß medial ausgefächerten Debatten, ich denke, ja, das mag sein, dass das dort vielleicht zum ersten Mal so pompös aufgezogen wurde. Ich meine, aber gut, das ist nicht meine Zeit gewesen, aber so aus der Recherche, in der historischen Recherche aus persönlichem Interesse, Helmut Schmidt durchaus auch in solchen Situationen bereits gesehen zu haben. Und auch Helmut Kohl. Doch, ich denke schon. So ein bisschen so wie zwei Stühle, eine Meinung. Ja, wie auch immer, ich kann mich da täuschen.
Tatsache ist, man braucht als Bundeskanzler oder als Kandidat natürlich die Medien, um sich überhaupt zeigen zu können, um überhaupt da zu sein. Auch das ist nur so ein Ansatz. Ne? Und jetzt kommt eigentlich ein Punkt, T-Rex macht sich ein bisschen Sorgen um sein Leben und er sieht seinen Gegner als groß. Der potenzielle Gegner, den er hat, sieht er als groß. Und die Frage ist für ihn, und jetzt kommt so ein Matrix-Element, ne? Also so ein, soll er weitermachen oder nicht?
Die rote
oder die blaue
Pille? Rote oder blaue Pille, ich wollte es gerade sagen.
Genau, und dieser Punkt kommt, der ist sehr interessant. Ich finde es auch als Element sehr gut in der Folge. Ich finde es auch sehr gut. Also die Sache ist ja die, du hast immer diesen Punkt, wenn es gefährlich wird, natürlich wirst du dir die Frage stellen, wie weit bin ich bereit?
Natürlich, und ne? diese Szene, die eigentlich so beiläufig erscheint, wie ENG ihm dieses Fernsehbild da zeigt von den beiden, er zieht aber eine sehr interessante Parallele und ich denke, dass die auch dafür sorgt, dass das Ganze so ein bisschen auf T-Rex einprasselt. Er zieht nämlich die Parallele, naja, wenn es ein Hollywood-Schauspieler in den USA schafft, Präsident zu werden, warum dann nicht ein Fußballer in Deutschland auch zum Bundeskanzler werden lassen?
Ich weiß gar nicht, ob das je Thema war.
Was?
Ich weiß nicht, ob das je Thema war.
Ich denke nicht. Also in die Realität geschaut, ist mir zumindest nichts bekannt. Und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass der Kaiser da irgendwelche Avancen hatte. Aber natürlich ist der Gedanke interessant. Ne? Also was Reagan in den USA geschafft hat. In den USA haben wir eine der größten Unterhaltungsbranchen, ist Hollywood. Ich denke, mit Football und Baseball zusammen. Aber was ist es in Deutschland? Fußball.
Fußball ist der, ich hatte mit Marc letztens in einem anderen Medienlos, der Podcast, das Thema, dass wenn es nicht Fußball ist, ist es nichts wert. Also nur mal so, ich will es jetzt gar nicht weiter ausführen. mach mal ein bisschen Tempo. Wir machen mal so ein bisschen, wir schweifen so ein bisschen ab, aber.
Das stimmt. Was auch immer, was passiert, Georg stellt sich die Frage, was soll er nun machen, was soll er weitermachen? ING bringt ihn aber ein bisschen mit einem kleinen Geschenk wieder auf den richtigen Weg. Und ich denke, das ist auch sehr gezielt eingesetzt. Er sagt nämlich: T-Rex, mein Kleiner, nimm doch einfach meinen Laptop. So, und dann gibt er ihm den Laptop. Und ich bin äußerst beeindruckt, weil der Markus hat vor meinen Augen mit einer Hand, ich denke, es war ein kleiner Nachtfalter gefangen. Hervorragend. Mr. Miyagi wäre stolz auf dich.
Ich werde ihn auch naturgerecht aussetzen. Auf jeden Fall sagt ING noch zu ihm, hier ist mein Laptop und er soll immer auf die Zahl 23 achten. Das ist seine Zahl. Da war ich sehr überrascht, dass es die 23 war. Die 24 hätte mich mehr überrascht. Aber okay, die 23.
Wäre aber ein geiler humoristischer Einschub gewesen.
Genau. Egal. Und warum, und man verhält sich die Frage so, warum hilft ING an dieser Stelle, warum er das tut, werden wir jetzt nicht ausführen, weil das wird sich in den nächsten Folgen noch zeigen, warum. Da kommt nämlich noch ein bisschen was. Wir wollen nicht so vorausgreifen. So, T-Rex hat also die Erfahrung, der neue Laptop ist super. Er enthält lustigerweise alle Dateien, die T-Rex vermisst hat mit dem alten.
Fast alle, wird gesagt, das genau. Das heißt, also T-Rex kann eigentlich nahtlos anknüpfen an alles und hat obendrein eine äußerst mächtige Ausstattung dieses neuen Laptops, weil ING hat da natürlich Tools drauf, die das Hackerherz höher schlagen lassen. Ja, mit Überwachungsmonitoren und was er da nicht alles koppeln kann und tralala. Und so sitzt er am nächsten Tag völlig fiebrig vor Recherche, als Kim bei ihm eintrifft und ihn fragt, was er denn da so täte und daraufhin sprudelt also geballtes, neu erworbenes Wissen aus T-Rex heraus.
Ja, und wie wir ihn kennen, er ist fiebrig dabei, wie du sagst, er ist völlig im Wahn. Er nimmt auch Kim kaum wahr und er findet ein Manuskript über Beckenbauers Leben, über alle möglichen Sachen, über Bundesliga-Rechte, über das Privat-TV.
Das wollen wir auch gar nicht so weiter ausführen, damit noch ein bisschen Spannung für den Zuhörer hier bleibt, weil das ist schon sehr interessant, was er da alles rausfindet.
Was aber interessant ist, ich weiß gar nicht, ob es das ist, worauf du jetzt anspielst, es gibt einen Kauf von Rechten, bevor eigentlich die Tatsache klar ist. Und das ist interessant. Ich werde es jetzt nicht weiter ausführen, da kann jetzt jeder seine Fantasie ein bisschen spielen lassen. Aber jedenfalls geht mit der WM 2006, wo wir wissen, dass es um diese WM in Deutschland gehen wird, geht die Einführung einer Sache einher, die mal wieder technisch ist, und zwar, man sagt da so, 1974 wurde das Farbfernsehen eingeführt mit der WM 74 in Deutschland und hier wird es, es ist das HDTV. Heute für uns relativ alltäglich, damals ein Knaller, und das HDTV ging nur über Sky, weil die normale Fernsehbandbreite reichte noch nicht.
Genau.
Das Kabelfernsehen gab es auch noch nicht her. Nur Premiere, Kirch Media konnte das bereitstellen. Und dann geht so ein interessanter Dialog los, und den finde ich wirklich ganz gut gemacht. Was du sagtest, diese Geschichte, Brot und Spiele, Fußball, der Fernseher als Altar.
Richtig.
Und wenn man sich mal klar macht, wenn man sich unser Wohnzimmer ansieht, also generell Wohnzimmer, dann nimmt der Fernseher so diese zentrale Stelle ein. Es kreist um den Fernseher.
Ich würde dem gerne widersprechen, aber genau so ist es.
Ja, es ist so. Das ist die Realität und es ist der Fernseher ist die Ablenkung vom normalen Leben und. Und diese Aufstellung wird so ein bisschen gemacht. Die ist sehr interessant, die ist sehr hörenswert, die finde ich ganz toll. Und dann gibt es ein Zeichen auf dem Bildschirm und dann kommt eine Message und die heißt, jeder Gott braucht eine Kirche. Manche sogar Kathedralen.
Richtig, also das heißt, die ganze Laptop-Kiste stürzt also gerade so ein bisschen ab, wird also ihrerseits irgendwo gehackt. Es erscheinen dann irgendwo matrixartige Buchstaben und Zeichen auf dem Bildschirm, die eben den Fußball sozusagen in eine göttliche Position hieven. Es fällt auch ein sehr, sehr interessanter Spruch, den ich ganz gut finde in Bezug auf Deutschland. Der sagt nämlich, Gott ist rund. Ich denke, für viele Leute ist das auch so. Und dann erfolgt eben der Hinweis, naja, da wo ein Gott ist, da braucht es eben auch Plätze, an denen er angebetet wird. Das heißt, der Altar, Kirchen oder sogar Kathedralen. Fühlen sich Kim und Georg berufen, die Kathedrale des Fußballs in Berlin zu besuchen. Und das ist natürlich?
Die alte Försterei. Nein, Quatsch. Das ist natürlich das.
Oh, da, ja.
Nein, Quatsch. Wir sind natürlich im Olympiastadion Berlin. Natürlich sind wir in der Größe des Ortes. Natürlich war es jetzt eine spitze Bemerkung. Ich wollte auch, falls wir Fußballfans haben, so ein bisschen pieksen. Ich muss auch ehrlich sein, vielleicht auch ein paar Sympathisanten ansprechen. Man weiß es noch nicht genau. Ich bin gar kein Fußballfan, aber ich wollte jetzt einfach mal was anderes sagen, als vorkommt.
Aber ich finde es eisern.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es so, dass das Olympiastadion als Kathedrale, natürlich gehen T-Rex und Kim dahin, das Tor ist natürlich offen, sie können eintreten und als sie das Spielfeld betreten, kommt...
Natürlich übrigens, unterstrichen hier.
Natürlich.
Natürlich ist das Tor offen.
Natürlich. Und sie betreten natürlich auch das Spielfeld. Wohin auch sonst. Das ist mein erster Gedanke, ist natürlich eher ab auf den Rasen. Und es passiert natürlich die Filmszene überhaupt. Wie kennen wir das? Du betrittst eine Riesenfläche, Scheinwerfer gehen an. Bam. Scheinwerfer und Lautsprecherdurchsage. Und das ist auch wieder ein gutes Mittel, auch gut gemacht. Lautsprecherdurchsage, Trons Stimme, die darauf hinweist, warum wird das Olympiastadion für Millionen renoviert, warum sind diese Stadien da und. Und während man diese Durchsage hört, ich will es gar nicht so weit ausweiten, weil, wie gesagt, es soll ja auch noch einen Grund geben, warum man die Folge hören soll, rennen die beiden hoch in die Sprecherkabine, weil da muss es ja herkommen, die gute Sache. Richtig. Sie reißen die Sprecherkabine auf.
Sie finden sie vor, hell erleuchtet, aber
leer.
Natürlich.
Und natürlich kommt eine weitere Ansage durch die Lautsprecher. Netter Versuch, Georg. Und das finde ich ein geiles Element in der Folge. Ein sehr schönes Element im Übrigen.
Ja.
Ne? Heimweg, S-Bahn, was passiert?
Ja, Georg und Kim auf der Rückfahrt vom Olympiastadion in Berliner S-Bahn. Beim abendlichen Gedankenaustausch über das Erlebte des Tages sind erstaunlicherweise um 23 Uhr quasi alleine in der Berliner S-Bahn.
Wer kennt sie nicht, die leere Berliner S-Bahn?
Naja, also das muss irgendwo schon zu Lockdown-Zeiten gewesen sein.
Im Jahr 2005.
Das war die erste Übung dafür. Nein, natürlich, also es ist, das Abteil ist leer bis auf einen einzigen Menschen, der eigentlich hier gar nicht weiter als bewusst
wahrgenommen wird. Und wann sitzen Sie dort in dieser Bahn?
Wie nach abends.
Um 23.23 Uhr.
Ja, also, nein. Ich hatte nur was um 23 Uhr. Das habe ich nicht geschaltet. Da sieht mal einer an. Unaufmerksam, wie ich bin. Aber ich merke schon, dem Chefredakteur entgeht nichts.
Gar nichts.
Ich muss noch viel lernen. Auf jeden Fall sitzen die beiden dort, tauschen sich lautstark aus, interessieren sich auch gar nicht darum, dass da zumindest noch einer drin sitzt, der ihnen ja vielleicht auch zuhören könnte. Und wie sich zeigt, der Mann hört allerdings durchaus zu und spricht die beiden an. Er stellt sich als Verleger vor, mit Namen St. Clair. Recht ausgefallener Name für einen deutschen.
Ich finde ihn aber gut. Er ist so unauffällig, auffällig. Das finde ich wieder gut.
Ja, St. Clair ist auch, glaube ich, also, da gibt es auch irgendwie so eine komische Geheimdienststory. Der wurde nämlich auch als Name recht häufig verwendet oder als irgendein Codename. St. Clair, irgendwas klingelt da bei mir, aber ich habe es auch nicht mehr gegriffen gekriegt. Und der stellt den beiden nun eine ganz gezielte Frage, nämlich im Hinblick, wenn sie schon beim Gott und bei Kirchen und Kathedralen sind, wie es denn so mit den Gebeten ausschaute. So, und er hätte da also kürzlich in einer Redaktionssitzung mit seinem Team zufällig dieses Thema schon mal gehabt, wie es darum ausgeht, dass man doch nur, da ging es natürlich nur um die Auflage der eigenen Gazette, man müsste ja nur die Wünsche der Leser wissen, ja, und sozusagen die Gebete hören, sodass man ihnen dann in göttlicher Verfügung auch das bieten könne, was sie wollen. Und sie sind dazu gekommen, dass das natürlich durchaus möglich ist und sie nennen das Marktforschung. Kennen wir alle? Ja, also ich denke spätestens so in den späten 90er oder in den gesamten 2000er Jahren, würde ich sagen, sind diese Anrufe von Marktforschungsinstituten, die sind sehr häufig gewesen. Erstaunlicherweise, ich kriege sowas heutzutage ehrlich gesagt nicht mehr.
Nee, man versucht ja auch ein bisschen vorsichtig mit seinen Daten umzugehen. Das hat auch viel damit zu tun, ob man jetzt viele Preisausschreiben und so ankreuzt. Also auch ein Tipp so an die Hörer, lasst das weg. Und wenn so bei Insta steht, ihr könnt hier was ganz toll gewinnen, lasst es weg. Es ist nichts weiter als Daten sammeln. Aber damals fing das schon an und es fing auch mal an mit so Telefon-Votings und selbst bei NTV, wen würden sie heute wählen und sowas. Das hat schon sehr stark zugenommen plötzlich,
ja,
dass man die Meinung der Leute wissen wollte. Man hatte aber damals auch das erste Mal durchs Pay-TV oder durch auch die ersten Fernsehangebote der über ISDN gesteuert, konnte man auch über den Rückkanal schon quasi ein bisschen mehr sehen, was die Leute sahen als vorher. Also man hatte mehr Einblick in den, der Mensch wurde ein bisschen gläserner im Anfangsstadium. Heute null zu vergleichen, was aber wieder so ein schönes Element ist. Diese Folge ist ein bisschen voller guter Elemente, finde ich. Beim Aussteigen dreht sich St. Clair um und sagt, und übrigens Georg, frag dich mal nach dem Ziel des Ganzen. Also er spricht ihn an, was ein schönes Element ist, dass er den Namen kennt.
Richtig.
Das ist toll.
Und die beiden machen sich auch noch darüber Gedanken, ob sie den überhaupt erwähnt hatten. Tun das dann aber völlig ab und denken, ach, dann wird er das bestimmt irgendwo im Laufe des Gesprächs mitgekriegt haben.
Man muss dazu sagen, das ist nicht unnatürlich, dass man sich überlegt, habe ich dich vielleicht angesprochen oder wo kann er es hier haben?
Ja, wenn man aber schon jetzt seit 7 Folgen auf Verschwörungssuche ist, dann hätte man einem das vielleicht schon mal aufploppen können.
Aber wir glauben ja nicht an Verschwörungen. Übrigens unser kleiner Disclaimer. Wir persönlich glauben nicht an Verschwörungen, wir bearbeiten sie nur, wie es für diesen Podcast nötig ist. Ich wollte es mal einbringen, ich habe es ganz
richtig vergessen. Auch, weil es mir dieses Mal aufgefallen ist, dass man doch irgendwie so versehentlich immer mal irgendwo doch mal einen bekannten Firmennamen gesagt hat, nein, wir werden keinesfalls dafür bezahlt und wir würden es glaube ich auch nicht. Wir würden es glaube ich auch nicht wollen. Wir glauben nicht an Verschwörungen und wir finden nicht mal Fußball gut.
Genau, also nach dieser Frage geht T-Rex zu Nolo ins Reisebüro und erzählt ihr alles. Er ist ja jetzt mit ihr etwas enger als vorher.
Richtig, der Oriental ist übrigens mal wieder nicht vorhanden, der Nolos Arbeitgeber ist.
Der Oriental.
Ich bin gespannt, ich habe schon ein paar Folgen weiter gehört, aber bis jetzt ist er noch nicht aufgetaucht.
Ja, aber es stellt sich mal wieder die Frage, ob Tron noch lebt. Und man resümiert so über die Ereignisse und wie gesagt, bei HDTV, man erzählt über den Rückkanal, man kann die Meinung der Zuschauer abfragen, ist eine Manipulation möglich, ist ein Thema. Ich werde jetzt hier gegen Ende ein bisschen gröber werden in meinen Aussagen, weil, wie gesagt, es soll ja einen Grund geben, warum ihr diese Folge überhaupt noch hört. Was aber passiert, es tritt wieder mal jemand auf und das ist die Margot, die...
Der rote
Drache. Ja, das kommt noch so, das wird öfter so benannt und sie hätte Frauendinge mit Nolo zu besprechen. T-Rex hat natürlich Bedenken.
Nolo aber völlig gelassen.
Nolo ist da sehr gelassen, erstaunlich eigentlich, weil sie auf eine fremde Person
tritt. Aber sie betont wieder mal aufs Neue, dass er sich keine Sorgen macht. Boah, es gäbe ja schließlich genug Leute, die auf sie aufpassen und viel mehr, als man denken würde.
Genau, das ist auch ein interessanter Punkt. Kai Diekmann wartet draußen. Diekmann nimmt T-Rex so ein bisschen dann an und sagt, redet mit ihm.
Also wir lassen uns das nochmal auf der Zunge vergehen. Ne? Also T-Rex zum Gedankenaustausch bei Nolo im Reisebüro. Plötzlich läuft ebenfalls wieder wie Belzebub aus der Hölle Margot rein, schickt T-Rex auf die Straße und dort wartet Kai Siegmann. Und das an dieser Stelle wird schon echt skurril.
Ja, aber so. Es soll auch so sein. Ich finde das gut. Wie gesagt, diese Skurrilität, die ist ein bisschen gut für die Folge. Er erwähnt ein Gebäude mit Flaggen und Siegeln. Auch da werden wir vielleicht mal auf einen Außentermin vorbeigehen. Das ist nämlich, er redet da von dem Logenhaus. Und das Logenhaus war früher in der Emser Straße, wovon er noch redet, ist heute in der Peter-Lenné-Straße. Und das Logenhaus ist Tatsache der Versammlungsort für viele Freimaurerlogen, die Orania zu Berlin, die Loge zu den drei Adlern, die Loge zu den drei Weltkugeln. Es gibt
ist leider überhaupt nicht mein Fachgebiet, da verlasse ich mich voll auf das, was du sagst.
Okay, das sind also Freimaurerlogen, die dort gastieren, die da ihre Räume haben, ihren Freimaurertempel und. Da kann man durchaus als Gast Tatsache hingehen. Man kann sich Tatsache einen Gastabend dort antun und dann
finde ich eine tolle Geschichte. Bin gespannt, was ich für einen Becher kriege und nicht was trinke.
Ja,
genau. Aber davor wollen wir noch nicht zu viel verraten.
So, und auf jeden Fall redet er von diesem Logenhaus. Und jedenfalls kommt es zu der Tatsache, dass ich kürze es jetzt mal ein bisschen ab, dass Georg ein bisschen unter Zwang zum Logenhaus gebracht wird und St. Clair möchte mit ihm sprechen.
St. Clair ist nämlich auch da, der steckt mit Kai Siegmann unter einer
Decke. Wir erinnern uns, der Mann aus der Bahn. Also genau. Siegmann, St. Clair, Margot. Also da ist jetzt schon ein Kreis an Leuten und ich verrate nicht, die kommen immer wieder mal vor und die werden auch noch sehr interessante Rollen einnehmen. Und jedenfalls wird darüber gesprochen, es gibt ein kleines Gespräch über sogenannte Spin-Doctors, über Leute, die also Meinungen machen, also auch bewusst steuern.
Genau, also es ist ein bisschen abwertender Begriff für PR-Manager im großen Stil.
Oft genommen, wenn man Einfluss auf Politik nimmt und auf Landespolitik und so
weiter. Also die Leute, die im Hintergrund an die sogenannten grauen Eminenzen. Die ja oft besagt werden. Das heißt gar nicht unbedingt die Leute, die im Rampenlicht stehen, sondern die hinten hinterm Vorhang die Fäden ziehen. Auch hier gibt es eine lustige kleine Analogie. Es gibt eine US-amerikanische Rockband, die nennt sich die Spin Doctors. Die haben nur einen einzigen Hit gehabt, der hieß Two Princes. Könnt ihr euch übrigens mal reinfahren. Ist ein sehr, sehr schöner Song. Ich mag den sehr gerne. Hab mich zum ersten Mal jetzt im Hinblick dessen auch mal mit dem Text beschäftigt. Und tatsächlich geht es um einen virtuellen Protagonisten, der die Wahl zwischen zwei Prinzen hat. Mhm. So, und der eine Prinz, der bietet Macht, Geld, Reichtum, alles Mögliche, und der andere bietet die reine Liebe. Und am Ende, könnt ihr euch den Song ja mal anhören, für wen er sich der Protagonist oder die Protagonistin an dieser Stelle entscheidet, finde ich aber, hat so einen gewissen Themenbezug, ne? Denn auch Georg steht hin und wieder vor solchen Entscheidungen. Also wer weiß, ob das vielleicht nicht sogar so ein bisschen... Also, ob das nicht alles miteinander zusammenhängt?
Ja, das werden wir alles noch ein bisschen herausfinden. Jedenfalls schließt sich die Folge, und ich würde sie jetzt gerne schließen, mit einer Botschaft von St. Clair. Und wir erinnern uns, ich habe am Anfang gerne mal diese Heldenreise aufgebracht, dieses Konstrukt der Heldenreise. Hier gibt es wieder erstmal den Ansatz der Verschwörung und den Ruf des Abenteuers, weil der kommt etwas öfter vor, als es eigentlich üblich ist, weil es ja kein Kinofilm ist, sondern eine Serie. Und hier gibt es wieder so einen Ruf des Abenteuers, und der St. Clair sagt zu T-Rex, und da ist noch viel mehr.
Richtig. Und also er erzählt ihm so ein paar Kleinigkeiten, was so in der Welt abgeht, und schließt dann eben genau damit. Genau, aber Georg, da ist noch viel mehr.
Und Abspann. Und ich würde jetzt die Folge gleich beschließen. Wir sind bei einer Stunde, was auch für die Folge ganz gut ist, weil sie lässt sich gar nicht so viel kürzer besprechen. Ich würde dich bitten, oder wir machen ja immer am Ende so einer Folge mal gerne so ein kleines Feedback, wie wir die Bewertung finden. Wir haben schon gesagt, Fußball ist nicht ganz unser Thema.
Ja, Fußball ist natürlich überhaupt nicht mein Thema, ja. Also,
aber man muss dazu sagen, das hat auch nicht den Riesenplatz hier drin.
Das ist richtig. Also was man dazu sagen muss, das kann man auch, oder haben wir beide an dem Konzept, das wir jeweils zu der Folge geschrieben haben, ist, dass sich tatsächlich sehr, sehr viel ereignet in dieser Folge. Das heißt, wir haben eine relativ lange Liste von Geschehnissen geschrieben. Thematisch finde ich die Folge durchaus interessant. Trifft natürlich jetzt nicht so vollkommen hundertprozentig meinen Nerv, wobei wir dann bei der Kirchmediengruppe eben schon wieder doch ein bisschen dabei sind. Man kann es eben nicht nur auf den Fußballgott abstellen, sondern hier sind noch ganz andere Sachen im Spiel. Ich finde sie interessant. Sie wirft einen Haufen neuer Fragen auf, was ich auch ganz gut finde. Das heißt, sie ist für mich so ein bisschen wie ein Wegbereiter für weitere Folgen. Die Folge an sich finde ich jetzt offen gestanden für mich nicht sonderlich den Burner. Weil auch viele Sachen, in dieser Besprechung so ein bisschen drauf rumgeritten, es sind viele Sachen so, ja, natürlich steht die Tür offen, natürlich hat Nolo die Eintrittskarte zur Hand, so, das ist halt so alles so ein bisschen, okay, hier müssen wir jetzt so ein bisschen durchs Drehbuch durch, und da können wir um Gottes Willen keine Steine im Weg gebrauchen.
Genau, so sehe ich es auch, es ist für mich ähnlich, es wirkt manchmal ein bisschen gewollt in der Handlung. Jetzt habe ich eine Befangenheit, gebe ich offen zu, ich kenne alle 100 Folgen, und dementsprechend ist meine Bewertung auch eine Vergleichsbewertung zu anderen im Verhältnis stehenden Folgen. Und in unserer 0-5-Punkte-Skala habe ich in meinem Kopf 2,5 vergeben.
Ja, ich hätte es auch irgendwo zwischen 2 und 3 eingeordnet. Also ich bin jetzt, am Anfang war ich eigentlich eher bei einer schlechten 2. Muss aber sagen, durch diese ganze Kirchgeschichte, und da bin ich halt auch noch mal ein bisschen in die Recherche eingestiegen, okay, das ist doch eben doch ein interessanter Punkt, hat mich dann doch ein kleines Fitzchen gecatcht. Also irgendwo so zwischen 2 und 3, gute 2, knappe 3, irgendwas.
Wie du siehst, ich habe genau dieselbe Diskussion mit mir geführt und kam dann auf 2,5, einfach um die Sache für mich in Frieden zu beschließen. Und genau das werden wir jetzt mit der Folge tun. Es war prima. Danke, Dirk. Es war mir ein Fest, wie immer.
Ja, und mir erst. Also der Ball rollt weiter. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Und in diesem Sinne hoffen wir auf eure Kritik und verbleiben. Pferd euch.
Ich werde mich, bevor ich verabschiede, noch ganz kurz den Ausblick geben. Wir würden euch gerne begrüßen bei der nächsten Folge, und die handelt von Stonehenge. Ja, damit soll es das gewesen sein. Noch einen schönen Abend. Wir sind raus. Tschüss.
Ciao.